Wir möchten zusammen hören auf den Text, wo uns der Matthäus berichtet, wo Jesus mit seinen Jüngern in Kapernaum war. Als er auf Kapernaum hineinkommt, ist ein Centurio auf ihn zugekommen und hat ihn um Hilfe gebeten und hat gesagt: Herr, mein Bursch liegt gelähmt daheim und leidet entsetzlich. Und er sagt zu ihm: Ich komme ihn gesund machen. Als Antwort hat der Centurio hingegen gesagt: Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Aber sag nur ein Wort und mein Bursch wird gesund. Auch ich bin ein Mann unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Wenn ich einem sage, Marsch, dann geht er. Und einem anderen, antreten, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener sage, mach das, dann macht er es. Wo Jesus das gehört hat, hat er gestaunt und hat zu denen, die ihn begleitet haben, gesagt: Wirklich, ich sage euch, bei niemandem in Israel habe ich so einen grossen Glauben gefunden. Ich sage euch jetzt, dass dann einmal viele von Osten und von Westen kommen und sitzen am Tisch mit dem Abraham und dem Isaac und dem Jakob im Reich der Himmel. Hingegen die Söhne vom Königreich, die werden rausgeworfen in die äußerste Dunkelheit. Dort können sie dann heulen und mit den Zähnen knirschen. Und Jesus sagt zum Centurio: Gang, so wie du glaubt hast, soll es dir geschehen. Und in dieser Stunde ist sein Bursch gesund worden. Ich möchte zu dem Text auf drei Punkte eingehen. Erstens Wunder, das ist das, was die Moni schon angetönt hat. Zweitens Autorität, Befehl und Gehorsam. Und drittens der Segen. Segen, wo wir rüberkommen, wo wir weitergeben können. Wunder. Wie kann das sein? Der römische Centurio ist Offizier in der Armee von Herodes. Früher hat er mal als Legionär gedient und ist dann befördert worden. Er ist für die Garnison zuständig in Kapernaum, in Galiläa und im Norden vom See Genezareth. Seine wichtigste Aufgabe dort ist, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, wie es auch dem römischen Reich entspricht. Daneben ist er verantwortlich für die Ausbildung und für die Ausrüstung von seinen Legionären. Also eine typische Soldatenkarriere. Aber jetzt ist sein Bursch krank und braucht dringend Hilfe. Sein Bursch, wer ist das? Das griechische Wort, das da gebraucht wird, heisst, kann beides heißen, es kann Diener oder Sohn heißen und wird darum in den meisten Bibelübersetzungen an verschiedenen Orten auch verschieden übersetzt, je nach Zusammenhang. Jetzt, wenn man da so etwas sieht, dann kann man mal schauen, ja, wie sieht es denn in den Parallelstellen aus? Und dann sieht man, wenn man im Lukas schaut, dort ist es ein Knecht, ein besonders wertvoller Knecht, wo der Centurio hat. Und wenn man im Johannes schaut, dann ist dort der Sohn vom Centurio. Also auch nicht so klar. Und ich denke, dass uns das auch etwas sagt, dass es da nicht so klar ist, was es ist. Und ich denke, was es sagt, ist, es geht nicht darum, in welcher Beziehung ganz genau der Sohn oder der Bursch ist. Es geht also nicht darum, dass dem Centurio darum geht, jetzt, dass er seine Nachfolge in Gefahr sieht, wie wenn sein Sohn stirbt, oder einen wertvollen Sklaven oder Knecht, der eine Tür gekauft hat und einen Haufen Geld verliert, wenn der stirbt, sondern es geht dem Zenturier um die Person als Nächste. Und ich denke, das ist wichtig in dieser Geschichte zu sehen. Es geht um die Person, wo der Zenturio kommt. Wie kann das sein, dass so ein mächtiger Mann zu Jesus kommt? Offensichtlich war er vom jüdischen Glauben beeindruckt und hat im Lukas-Evangelium können wir lesen, dass er geholfen hat, eine Synagoge zu bauen, der Juden. Und in diesem Zusammenhang hat er auch von Jesus gehört und hat gewusst, dass Jesus ein Mann von Gott ist. Darum hat er Jesus auch Wunder zutrauen. Da haben wir ein bisschen schauen, was hat denn der Bursch gehabt? Symptom, kann man sagen, das kann Starrkrampf sein. Der Starrkrampf wird durch ein Bakterium verursacht und führt in den meisten Fällen zum Tod. Da ist ganz klar, dass die Lage sehr ernst ist für den Zenturio und für seinen Bursch. Und man sagt so schön, Not lehrt beten, bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Wenn ich es umschaue, oder wir haben auch wieder schwierigere Zeiten im Moment, aber viele Leute rund um uns herum haben ihren Glauben verloren und ja, tun auch nicht jetzt besonders beten in dieser Zeit. Und auch ich merke manchmal, dass das nicht mein erster Gedanke ist, wenn jemand an mich herankommt, ja, jetzt beten wir doch miteinander. Oder jetzt bete ich für dich, je nachdem. In dieser Woche ist eine Mitarbeiterin bei uns an der Arbeit krank geworden und schon die ganze Familie mit drei Kindern sind krank gewesen. Und es ist nicht Covid und es ist auch nichts Lebensgefährliches. Aber sie war gleich so ein bisschen verzweifelt, auch ein bisschen verzweifelt, wie sie gemerkt hat, oh, jetzt falle ich schon wieder raus und jetzt könnten sie mich eigentlich gut brauchen. Und, so. Und ich habe auch gemerkt, eigentlich das Nächstliegendste ist, für sie zu beten. Aber das ist mir erst nach dem Gespräch mit ihr in den Sinn gekommen. Ich versuche, sie ein bisschen zu aufmuntern, dass wir das schon schaffen oder so. Aber eigentlich viel wichtiger wäre es gewesen, für sie zu beten. Und ich glaube, auch zur Zeit von Jesus war es nicht immer so gewesen, dass jeder dann ins Gebet gekommen ist. Viele haben anders geglaubt, an Zeremonien, auch an den Kaiserkult und so weiter. Und vielleicht auch, fast wie heute, einfach an ein gutes Leben, möglichst sich einzurichten mit der römischen Besatzung. Heute kommt noch etwas dazu, wenn wir jetzt gerade den Starrkrampf anschauen. Ja, da gibt es eine Impfung und die Impfung wirkt. Das führt dazu, dass wir in der Schweiz nur noch ganz wenig Fälle haben von Starrkrampf. Aber auch das, habe ich nachgeschaut, das sind immer noch fast 50% von den Fällen, die bekannt werden, sterben am Starrkrampf. Also es ist immer noch eine ernste Sache, auch heute. Aber zum Glück gibt es eben die Impfung, wo man auch in einem Fall kann auffrischen kann, wenn jetzt jemand in Kontakt kommt mit etwas. Da können wir uns fragen, ja, mit dieser Impfung, mit dieser ganzen Wissenschaft, die dahinter steht, brauchen wir dann keinen Glauben mehr? Können wir auf Wunder verzichten? Oder man könnte es vielleicht auch so sagen, oder die meisten gehen dazu, alles wissen wir auch noch nicht, aber irgendwann in der Zukunft wissen wir dann mal alles und dann brauchen wir kein Wunder. Ersetzt die Wissenschaft Wunder? Umgekehrt kann man es auch sehen, oder? Man kann auch sagen, ja, wenn ich die Impfung mache, das ist das Zeichen von Angst oder Unglauben. Und beide Haltungen sind schon vor Covid verbreitet gewesen, aber beide sind auch falsch. Falsch ist es, dass man mit der heutigen Wissenschaft, gleich was man nimmt, Medizin, Physik, Chemie, Biologie, Psychologie, Mathematik oder Philosophie, die Welt können ganz erklären. Das ist eine Illusion. Trotzdem gibt es Leute, die an das glauben. Aber das ist ein Glaube, wo sehr auf wackeligen Beinen stehen. Weil letztendlich, wenn alles Wissenschaft ist, dann ist eigentlich unser Verstand gar nicht so erklärbar. Und dann ist die Frage, wieso wir überhaupt darauf kommen, können nachzuvollziehen, dass das überhaupt richtig ist, was wir da erklären wollen. Aber ich denke, es ist eben so unnötig, den Verstand auszuschalten, wenn es um Wunder geht. Das zeigt auch der Zenturio. Er weiss durch die tägliche Erfahrung, wie Autorität, Befehl und Gehorsam, was das ist. Wir kommen dann gerade noch darauf zurück. Für uns heisst das, dass Gott uns Vernunft gegeben hat, um zu herausfinden, ob etwas nützlich für uns ist oder uns schadet. Das ist eigentlich auch unser tägliches Leben. Wenn wir vor einer Strassenkreuzung als Fußgänger stehen, dann warten wir auch, bis die Autos durchgefahren sind und gehen dann erst über. Und ebenso normal und vernünftig ist es eben, demütig Gott um ein Wunder zu bitten. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und wer, wie wir an einen Gott glaubt, der die Erde gemacht hat und uns nach seinem Bild, sollte auch keine Mühe haben, an einen Gott zu glauben, der im täglichen Leben Wunder wirkt. Das gilt heute genau gleich. Und auch da merke ich, dass ich manchmal auch Mühe habe, das wirklich auch tief zu glauben. Nicht nur irgendwo im Kopf. Und für mich hilft da das Gebet extrem. Im Frühgebet mit verschiedenen Brüdern und Schwestern treffen wir uns am Mittwoch. Und es ermutigt mich extrem, dran zu bleiben. Dass wir immer wieder auch betet, immer wieder auch vor Gott kommen und auch Wunder erlebt haben. Auch erlebt haben, dass Leute zum Glauben gekommen sind. Auch das ist ein Wunder. Und ich denke, gerade besonders jetzt die anstehende Gebets- und Fastenwoche gibt uns Gelegenheit, gemeinsam oder für uns zu beten und auch um Wunder zu bitten. Auch viel zu erwarten, wie es Moni gesagt hat. Wir kommen zum nächsten, Autorität. Wie kann das sein? Ausgerechnet ein Centurio, also ein Soldat mit einem höheren Rang, bringt einen Vergleich mit seiner Arbeitswelt und das soll uns ein Vorbild sein. Das ist schon ein bisschen eine Zumutung für eine Täufergemeinde. Schon die ersten Täufer waren zu Recht kritisch gegenüber dem Staat. Und darum, ja, fällt es uns vielleicht schwer, gerade wenn jetzt die Bibel noch den Zusammenhang mit dem Militär braucht, oder? Wo ja im Begriff von Staat ist. Aber ich glaube, gerade darum ist der Punkt auch wichtig. Wer Befehlsgewalt hat, kann bestimmen, was andere machen. Das gilt natürlich ganz wörtlich im Militär und alle die, die Militärdienst geleistet haben oder noch dran sind, die wissen das. Also eine von meinen Erinnerungen ist in einem WK vor ungefähr 20 Jahren, und ich weiß genau, es war am 6. Dezember, nämlich Samichlaus, da sind wir am Abend so zusammengestanden und haben gewusst, jetzt gibt es eine Information, was dann läuft an diesem Abend. Und ja, es hat so mehr oder weniger drei Möglichkeiten gegeben, entweder Ausgang oder irgendeine Samichlaus-Überraschung oder eine Nachtübung. Und es hat eine Nachtübung gegeben. Ja, ich meine, so schlimm war ja das nicht gewesen, oder? Weil noch ein bisschen rausgehen und so und sich ein bewegen, wenn der grössere Teil des Tages drin war, ist ja nicht schlecht. Aber wir haben uns zuerst noch eine Moralpredigt anhören und was alles nicht gut ist. Das hat die Stimmung nicht verbessert. Oder? Und man sieht, oder, da hat der Kommandant hat eine Befehlsgewalt gehabt. Er hat können entscheiden, was wir machen an diesem Abend. Er allein. Und sogar bis zu einem gewissen Grad hat können die Stimmung beeinflussen, wo wir an diesem Abend. Mit anderen Worten, er hat Macht auch gehabt. Es hat dann jeweils am Samstagmorgen eine Aussprache gegeben. Und dort ist es mir gelungen, das auch anzusprechen und zu sagen, dass eine Motivation doch besser gewesen wäre als so eine Moralpredigt. Und eigentlich ist es gut gewesen, der Kompaniekommandant hat dann das wirklich auch aufgenommen und akzeptiert. Und ich denke, das zeigt das Beispiel, es ist zentral, wie wir eben Macht auch einsetzen. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, er nutzt seine Autorität, seine Macht zum Heilen. Auch wir Christen haben die Autorität übertragen bekommen, eine Macht zum Binden und zum Lösen. In Matthäus 16, Vers 19 sagt Jesus zum Petrus: Ich gebe dir die Schlüssel vom Reich vom Himmel, und was du auf Erde bindest, das ist auch im Himmel gebunden, und was du auf der Erde lösest, ist auch im Himmel gelöst. Und in Matthäus 18, 18: Amen, ich sage euch, was immer ihr auf der Erde bindet, ist auch im Himmel gebunden, und was immer ihr auf der Erde löset, ist auch im Himmel gelöst. Und ich denke, da sind wir wieder bei einem zentralen Text von den Täufer. Die Autorität, die Autorität, die wir da sehen, kann keine weltliche Macht ausüben, auch wenn sie sich noch so kirchlich oder christlich gibt. Das können nur Jünger sein, wo Jesus nachfolgen. Es kann auch nur eine Macht sein, die aus dem Gebet und aus der Verbindung mit Jesus und damit aus der Liebe rauskommt. Eine Macht, die sich opfert für Mitmenschen und nicht Opfer verlangt. Das ist das, was uns Christen unterscheidet. Schon der heidische Kaiser Julian hat das im Zusammenhang mit einer Pestepidemie erkannt. Er hat gesagt, die pietätslosen Galiläer, also Christen, helfen ihrem eigenen Armen und unseren. Es ist schändlich, dass die unseren so gar keine Hilfe von uns erfahren. Die Christen in allen Jahrhunderten haben Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen ernst genommen, aber auch die Autorität von Gott. Beides gehört zusammen. Wie kann ich anderen helfen, wo das nötig ist? Es können manchmal kleine Sachen sein, wo wir mit unseren Gaben andere unterstützen. Wenn ich sehe, was auch bei uns in der Diakonie zum grössten Teil, wenn es niemand sieht, gemacht wird für andere, dann staune ich auch, dass mir das, was in unserer Gemeinde alles passiert. Vieles wissen wir nicht einmal und wissen wir in dem Sinne auch nicht gegen aussen kommunizieren davon. Und das ist auch gut so. Und ich denke auch, wir sind aufgerufen, auch in unserem Umfeld, außerhalb der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, andere zu unterstützen. Etwas, was ich gerne auch mache, ist, gerade mit meinem Fachwissen andere zu unterstützen. Ich bin Präsident vom Verein Unentgeltliche BVG-Auskunft. Und dort tun wir zusammen mit etwa 200 Spezialisten in der Schweiz Leute beraten, mit unserem Fachwissen im Bereich Pensionskasse auch gute Entscheidungen zu treffen. Das machen wir gratis. Ich weiss, es gibt auch noch viele andere so Organisationen. Ich denke, auch wenn so Organisationen jetzt nicht einen christlichen, einen evangelistischen Auftrag haben, tut mich wichtig, dass wir als Christen auch mitmachen und auch in das Zeugnis davon sein, vorleben, wie wir anderen helfen. Und ich komme zum dritten Punkt, zum Sagen. Wie kann das sein? Es ist offensichtlich, dass da eine Spannung drin ist. Der Zenturio ist nicht Jude, ein Heid und dann erst noch ein Soldat von der Besatzungsarmee. Nie und nimmer wird ein Jude ins Haus von einem Zenturio gehen, ins Haus von einem Heid. Aber Jesus sieht das anders. Ihm geht es um den Burst, um den Mensch. Für den ist er auch bereit, die jüdischen Regeln zu brechen und die Trennung zu überwinden. Er ist bereit, das Evangelium zu den Heiden zu bringen, so wie es auch der Paulus sagt im Römer 1,16. Ich muss mich wegen der frohen Botschaft nicht beschämen. Sie ist nämlich eine Kraft von Gott, wo jeder rettet, der glaubt, zuerst Juden und auch die Heiden. Jesus überschreitet da eine Grenze, weil er heilen will, was zerbrochen ist. Er zeigt schon da, dass auch Nicht-Juden bei Gott an seinen Tisch eingeladen sind. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch die Demut vom Centurio, wo er die Grenzen der Juden auch akzeptiert. Er schlägt eine andere Lösung vor und zeigt, dass sein Glaube gross ist. Und Jesus ist wirklich erstaunt über den Glauben und kommt zurück zu Juden und Nicht-Juden. Er macht klar, dass dann mal viele von den verschiedenen Völkern am Tisch sitzen mit den Erzvätern Abraham, Isaac und Jakob und die eigentlichen Erben draussen bleiben. Damit ist nicht gemeint, dass alle Juden vom Heil ausgeschlossen sind, sondern dass die nicht an Gott glauben, keinen Platz an dem Tisch haben, welche noble Herkunft sie auch haben. Juden sind zuerst vor allem und dann auch die Heiden am Tisch geladen. Das ist etwas, was der Centurio auch gut versteht. Auch er ist in seinem militärischen Rang nicht befördert worden, weil er aus einer besonderen, noblen Familie war, sondern wegen seinem Talent und wie er sich bewährt hat. Natürlich geht es bei Gott nicht um Leistung, um Bewährung, sondern es geht um Erwählung, um Gnade. Erwählung in der Bibel ist immer verbunden auch mit einem Segensauftrag. Wir sind nicht für uns selber erwählt, sondern zum Segen für andere. Schon im Alten Testament, wenn wir schauen, im 1. Mose 12,3, sagt Gott zum Abraham: Ich will die segnen, die dich segnen, und die verfluchen, die dich verfluchen. Und ihr sollt gesegnet, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter von der Erde. Und zum Mose sagt er, 2. Mose 19,6: Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priester sein und ein heiliges Volk. Das sind die Worte, wo du den Israeliten sollst sagen. Und schließlich im 5. Mose 10,19 auch das Gebot, die Fremden zu lieben. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn ihr seid selber Fremde gewesen im Land Ägypten. Israel ist zum Segensmittler für alle Völker bestimmt. Auch wir Christen sind zum Segensmittler bestimmt. Der Centurio hat das verstanden. Er sieht sich als ein Segensmittler für seinen Burschen. Er setzt sich für den ein und bittet Jesus, ihn zu heilen. Für uns heisst Segensvermittlung, dass wir aufgerufen sind, Jesus nachzufolgen, anderen die Liebe von Gott in Wort und in Tat zu verkünden und für sie zu beten. Das heisst, sie von Gott zu bringen. Auch wenn unsere Ressourcen beschränkt sind, ist gerade Gebet etwas, wo wir alle dazu aufgerufen sind. Wen kann ich von Gott bringen? Wen können wir zusammen in der Gebets- und Fastenwoche von Gott bringen? Und zum Schluss, auch entscheidend in unserem Leben ist Glauben oder Unglauben. Ich glaube, es wäre untertrieben zu sagen, dass Menschen heute damit Mühe haben, dass Unglauben Konsequenzen hat. Und das ist eigentlich speziell. Weil heute verlangen wir alle Konsequenzen. Wer schnell oder sogar betrunken Auto fährt, der muss Konsequenzen tragen. Wer ein Wagnis wie Bungee-Jumping eingeht, kann nicht auf die vollen Leistungen von der allgemeinen Unfallversicherung zählen. Auch eine Konsequenz. Und es ist sogar verlangt worden, dass freiwillig Ungeimpfte Konsequenzen sollen tragen und in der Intensivstation nicht vorrangig gepflegt werden. Und da ist es interessant, dass die gleiche Gesellschaft, wo so Sachen gefordert werden, Mühe hat, dass Unglauben Konsequenzen hat. Und ich denke, es hängt damit zusammen, dass wir uns eben selber auch als Autorität sehen. Was ich spüre, das soll Gesetz sein. Und dann passt halt irgend so ein Gott, der etwas entscheidet, nicht gut drin. Dann, wenn schon, wird fast eher oder die Idee vom Wegführen noch reinpassen. Ja, du musst ein bisschen leiden, aber wenn du tapfer bist, wirst du erlöst. Das ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Weil wir wären ja dann mit eigener Leistung direkt oder indirekt gerettet. Gott ruft uns auf, sich unter seine Autorität zu stellen, ihm zu vertrauen. Andere Götter wie unser Individualismus haben keinen Platz. Vielmehr sollen wir sich ihm unterstellen. Wer das nicht tut und nicht bereut, der wird das auch in der Ewigkeit nicht tun. Warum auch? Wir sehen das in der Bibelstelle auch an der Reaktion, die rot angezeichnet ist, von denen, die in die äußerste Dunkelheit geworfen werden. Sie heulen und knirschen mit den Zähnen. Weil sie es bereuen? Nein, aus Wut gegen Gerechtigkeit, gegen Gott. Wer so eine Vorstellung haben will, wie die Ewigkeit da aussieht, dann empfehle ich den Psalm 37 auch zu lesen. Da ein kleiner Ausschnitt, Vers 11 bis 13 vom Psalm 37. Aber die Demütigen erben dann das Land und freuen sich an der Fülle vom Frieden. Der Böse plant Verschwörungen gegen die Gerechte und knirscht mit den Zähnen. Gott aber lacht über ihn, wie er schon sieht, dass sein Tag kommt, Gerechtigkeit kommt. Ich denke, es ist wichtig als Christ, dass wir uns diese Realität auch vor Augen halten, in die Bibel lesen, darüber beten und dann nicht aus dem Weg gehen, weil es vielleicht auch unangenehm ist, etwas, wo schwierig ist, zu uns zu verkünden. Und ja, es hat mich noch berührt, dass der Stefan Holthaus, der ist Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, gesagt hat, das ist eines von den Themen, wo wenig darüber predigt wird. Und ich denke, auch das ist ein Thema, das in der Bibel wichtig ist und wo man darüber reden sollte. Es kann auch helfen, oder, dass wir schauen, was haben andere Christen schon gedacht und geschrieben. Und was ich empfehle, ist von C.S. Lewis, Die große Scheidung, das Buch, wo einfach eine Vorstellung gibt, wie man uns auch, wie das kann sein, die Trennung. Aber nicht eine Vorstellung, wo man Angst haben muss oder wo es fremd ist, sondern eine, wo man auch staunen kann. Ich will zusammenfassen. Als Christen glauben wir an einen Gott, der nicht nur die Welt und die Menschen gemacht hat, sondern auch Wunder kann tun. An Wunder zu glauben heisst beten und Wunder zu erwarten. Gott antwortet. Wichtig ist auch die Autorität. Wenn wir uns unter die Autorität von Gott stellen und ihm folgen, dann kann er Wunder bewirken und Leute heilen. Christen haben in allen Jahrhunderten mitgeholfen, Leute zu heilen, durch Gebet und durch Taten. Auch wir sind aufgerufen, das zu tun. Gott hat uns seine Kraft verheißen. Wie kann ich meinen Nächsten dienen? Und ganz zum Schluss noch, der Ruf, sich der Autorität von Gott zu unterstellen, ist zuerst an die Juden gegangen, gilt aber seit Jesus und eigentlich auch schon voran auch für uns Heiden. Die Erwählung von Gott bedeutet, dass wir sein Segen an unseren Nächsten vermitteln können, indem wir für sie beten, ihnen von Jesus erzählen, sie auch praktisch unterstützen. Der Auftrag ist gerade darum wichtig, weil heute so viele Leute so weit weg von Gott sind. Und er fängt an im Gebet, gerade im gemeinsamen Gebet auch. Gehen wir doch die nächste Woche ins Gebet und fastet und betet, dass Gott uns verändert und durch uns auch viele andere. Amen.